Ich bin der Johannes und ich freue mich ganz herzlich für die Einladung, dass ich heute bei euch sein darf, dass ich heute bei euch sprechen, dass ich bei euch heute predigen darf. Und ich weiß nicht, ob ich mich richtig konzentrieren kann. Es riecht einfach so gut nach Lasagne. Es ist eine Challenge. Es war vor ein paar Jahren, es war die letzte große Talkshow. Es war bei der Talkshow Menschen bei Maischberger. Und der Altbundeskanzler, jetzt mittlerweile verstorbene Altbundeskanzler Helmut Schmidt, war eingeladen. Und es war einer seiner letzten großen Veranstaltungen und er wurde von Maischberger so über sein Leben, über seine Haltung, über seine Einstellung zur Politik gefragt. Und es waren riesengroße Fragekomplexe und eine Frage wurde eher am Ende der Sendung gestellt, wie er es denn so persönlich mit dem Glauben denn hielte. Der Altbundeskanzler Schmidt in gewohnter Manier, er zog lang an seiner Zigarette, aschte ab und meinte dann, ich würde heute nicht mehr auf Gott vertrauen. Denn Gott hat einfach viel zu schlimme Dinge zugelassen. Ich würde heute nicht mehr auf Gott vertrauen, denn Gott hat viel zu schlimme Dinge zugelassen. Millionen Menschen am Fernseher waren verstört, zum Teil vielleicht auch erstaunt. Aber im Grunde genommen mit diesem Bekenntnis, ich würde mich nicht mehr auf Gott verlassen, denn Gott hat viel zu schlimme Dinge zugelassen. Ich denke, mit dieser Aussage, mit diesem Bekenntnis hat der Altbundeskanzler unzähligen Menschen, vielleicht auch manchen von uns, in manchen Zweifeln aus dem Herzen gesprochen, tief aus der Seele. Ich würde nicht mehr mich auf Gott verlassen, er hat viel zu schlimme Dinge zugelassen. Wenn ich so überlege, wie viele Menschen fallen mir da ein, aus der Nachbarschaft, aus dem Freundeskreis, ja sogar aus der eigenen Verwandtschaft und Familie, die diesen Satz sofort unterschreiben würden. Mir fallen Eltern ein, die gebetet haben und mir erzählt haben, ich habe doch gebetet, wir haben uns die Finger wund gebetet, weil unser Kind anfangs über Bauchweh in der Schule klagte, dann wollte es nicht in den Unterricht und am Ende war dann doch das Burnout. Andere wiederum sagen, wir haben doch gebetet, wir haben doch fest auf Gott vertraut und der Krebs hat trotzdem weitergemacht. Und am Ende aller Gebete einer ganzen Gemeinde, da stand eben nicht die Heilung, nicht, dass der Tumor zurückging, sondern der Friedhof und das Grab. Oder wie viele Menschen sagen, wir haben doch für unsere Kinder gebetet, dass sie wieder zusammenkommen, dass die Ehe hält. Und am Ende stand eben nicht die Versöhnung, sondern der Scheidungsanwalt. Ich habe doch gebetet und dann, ich glaube, diesen Satz hat jeder von uns einmal gesprochen, vielleicht steht ein jeder von euch irgendwo oder stand schon mal an dieser Position, ich habe doch gebetet und Gott hat nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Und das sind so Erfahrungen, die einen nähren, die an einen nagen und bei manchen sind die Erfahrungen so dicht, dass sie dann einmal sagen, im Rückblick auf ihr Leben, ich würde mich nicht mehr auf Gott verlassen, denn Gott hat einfach zu viel schlimme Dinge zugelassen. Aber drehen wir doch einmal das Ganze um. Wie sollte denn Gott denn sein, damit Menschen eben eine andere Erfahrung machen mit Gott? Wenn wir beten, wenn wir sagen, Herr, hilf, dass eben Gott auch eingreift. Wenn ein Mensch betet und tief überzeugt ist, ich lasse mich auf Gott ein, ich vertraue auf Gott und eine ganze Familie, vielleicht sogar eine ganze Gemeinde betet, dass dann Gott wirklich auch eingreift, den Abhängigen von seiner Sucht befreit, den Kranken von seiner Krankheit heilt, die Zerstrittenen wieder versöhnt und zusammenbringt
Und dann wir als Gemeinde zum Schluss sagen, gelobt seist du, Herr, du hast unser Gebet erhört. Das wären doch nicht nur Bekenntnisse, das wären doch auch Zeugnisse, die für unser persönliches Leben, aber auch für ganz viele Menschen da draußen, bei unseren Arbeitskollegen, bei Freunden, vielleicht auch bei Menschen in unserer Familie, die immer wieder an Gott zweifeln, wo sie doch ein Bekenntnis und ein großes Zeugnis wären für seine Herrlichkeit. Wie war das vor 2000 Jahren? Jesus war ja in Galiläa, im Umland, im Norden von Israel unterwegs, und immer wieder sind Menschen auf Jesus zugekommen und haben gesagt, Herr, hilf, erbarme dich über meinen Sohn, erbarme dich über meine Schwiegermutter, erbarme dich um mich selbst und errette mich. Und Jesus, er ist zu den Menschen gegangen. Er hat den Besessenen von den Dämonen befreit. Er hat den Gelähmten von seiner Lähmung geheilt. Er hat sogar den Verstorbenen wieder ins Leben zurückgeholt. Und das war ein Jahr lang der Fall. Die Menschen haben Jesus gebittet und Jesus ist dieser Bitte nachgegangen. Und nun nähert sich Jesus der großen Davidstadt. Nach einem Jahr geht es endlich hoch nach Jerusalem. Und die Menschen, die Jesus bis dahin gefolgt sind, allen voran seinen Jüngern, die wissen, Jesus hat so viel Wunder getan, so viel Großes gemacht, wenn er jetzt in die alte Davidsstadt kommt, wo es nach jüdischem Glauben und Tradition und Überzeugung heißt, dort wird Gott wiederkommen und dort wird das große Wunder geschehen. Da waren die Menschen überzeugt, hier geschieht wirklich ganz Großes. Und deswegen sind sie herbeigeströmt. Sie waren davon überzeugt, hier kommt der Wundermann, der uns von den verhassten Römern endlich befreit und dem Volk Israel die lang ersehnte Freiheit wiedergibt. Hier kommt der Heiler, der alle Menschen von ihrer Krankheit, von ihren Leiden befreit. Hier kommt der, der die geschundenen Seelen wieder heil macht. Doch lesen wir selbst, was Lukas in Kapitel 19 dazu schreibt. Nachdem Jesus das Gleichnis erzählt hatte, zog er weiter nach Jerusalem. Kurz vor Bethphage und Bethanien kam Jesus zum Ölberg. Von dort schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Wenn ihr hier hineinkommt, findet ihr einen jungen Esel angebunden. Auf ihm ist noch nie ein Mensch geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr ihn los? Dann sagt der Herr, braucht ihn. Die beiden Jünger, die Jesus geschickt hatte, gingen in das Dorf. Sie fanden alles genau so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Als sie den Esel losmachten, fragten die Besitzer, warum bindet ihr den Esel los? Sie antworteten, denn der Herr braucht ihn. Sie brachten den jungen Esel zu Jesus und legten ihre Mäntel auf seinen Rücken. Dann ließen sie Jesus aufsteigen. Während er weiterzog, breiteten die Jünger ihre Mäntel auf der Straße aus. So kam Jesus zu der Stelle, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinabführt. Dann brach die ganze Schar der Jünger in lauten Jubel aus. Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie riefen, gesegnet ist der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Es waren aber auch einige Pharisäer unter der Volksmenge, die riefen ihm zu, Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft. Jesus antwortete ihnen, das sage ich euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Soweit der Bibeltext, der Predigtext für diesen Sonntag heute bei euch. Nachdem Jesus das Gleichnis erzählt hatte, zog er weiter nach Jerusalem. Nicht irgendeine Ortsangabe haben wir hier, sondern hier ist sozusagen das große Ziel. Ganz im Süden von Israel, ganz oben auf den Bergen. und die Menschen ahnen, was Jesus hier gemacht hat, das wird in Jerusalem noch alles nochmals getoppt. Kurz vor Bethphage und Bethanien kam Jesus zum Ölberg. Von dort schickte er zwei seiner Jünger aus. Wir merken, das Aussenden von Jüngern zeichnet Jesus als Gottes Sohn aus. Wie oft lesen wir im Alten Testament, dass er Menschen ausgesandt hatte? Mose, Josua, schließlich die Propheten. Er hat immer Menschen vorausgeschickt, die von seiner großen Botschaft den Menschen verkündigen. Und so macht es jetzt Jesus wieder. Und damit, indem er Menschen vor sich dann aussendet, wird deutlich, hier kommt nicht irgendeiner, der Diener vorausschickt, die ihm alles schick machen sollen, sondern hier sendet der Gottessohn seine Zeugen. Und er sagte, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Wenn ihr hineinkommt, findet ihr einen jungen Esel angebunden. Auf ihm ist noch nie ein Mensch geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Das erste auffällig, warum betont der Evangelist Lukas so eindeutig hier, dass das ein Esel ist, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist? Im Alten Testament und auch sonst damals, im Alten Orient, wissen wir, Könige haben sich nicht mit was Abgewetztem abgegeben, sondern immer das Neue, das Frische war nur dem König, dem Allerhöchsten gut genug. Heutzutage würde man sagen, Neuwagen, 0 Kilometer drauf. Und jetzt aber, wenn ihr hineinkommt, findet ihr einen jungen Esel angebunden, bindet ihn los und bringt ihn her. Ab hier beginnt etwas. Und wenn jemand euch jemand fragt, warum bindet ihr ihn los, dann sagt, der Herr braucht ihn. Schon merkwürdig. Der Herr braucht ihn. Und die Jünger, die gehen einfach los und sie fanden alles genau so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Und als sie den Esel losmachten, fragten die Besitzer, warum bindet ihr den Esel los? Und sie antworten, der Herr braucht ihn. Eine fast schon surreale Szene, die uns hier umfängt. Und wir merken hier, keiner grätscht hier ein. Kein Besitzer sagt hier, das geht doch nicht. Da kommen irgendwelche Leute, nehmen meinen Esel, nehmen ihn mit und die Begründung, der Herr braucht ihn. Ja, welcher Herr? Und wir merken, was hier beschrieben wird, das entzieht sich menschlichem Denken. Hier geht es nicht mehr um menschliche Logik. Warum dürfen hier zwei einen Esel mitnehmen? Warum grätscht hier niemand ein und sagt, nein, nein, bloß weil ihn der Herr braucht, deswegen dürft ihr diesen Esel nicht mitnehmen. Wir merken, hier hält Gott die Regie. Hier läuft ein Automatismus. Der himmlische Vater will, dass sein Sohn auf dem Esel hineinreitet. Hier läuft im Grunde genommen ein festes Programm ab, wo kein Mensch mehr eingrätschen kann, wo alles Gott schon von Anfang an bereitet hat, damit sein Sohn in Jerusalem oben auf Golgatha am Kreuz verherrlicht wird. Was wir hier haben, ist im Grunde genommen wie ein Autopilot, ein Mechanismus, der eigentlich im Grunde genommen Stück für Stück abläuft und letztendlich kann selbst so eine Frage, warum bindet ihr ihn los, diesen Heilsplan Gottes, dass Jesus nach Jerusalem zieht und dort am Kreuz verherrlicht wird. Kein Mensch kann diesen Heilsplan mehr aufhalten. Sie brachten den jungen Esel zu Jesus und legten ihre Mäntel auf seinen Rücken. Dann ließen sie Jesus aufsteigen. Während er weiterzog, breiteten die Jünger ihre Mäntel auf der Straße aus. Der rote Teppich, wir kennen ihn bei Staatsempfängen. Im Grunde genommen ist er da abgeleitet, wenn es in schicke Hotels geht oder wenn es von der Gangway vom Flugzeug runtergeht bei Staatsempfängen. Der rote Teppich. Hier haben wir den Ursprung, der König, den alle Menschen erwarten, er darf auf einem edlen Teppich gehen.
Und so kam Jesus zu der Stelle, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinabführt. Da brach die ganze Schar der Jünger in lauten Jubel aus. Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie riefen: Gesegnet ist der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Hier wird Jesus gefeiert. Und zwar als der Wundermann. Die Menschen, sie jubeln deswegen Jesus zu, weil sie wissen, das, was unsere Vorgänger in Galiläa und in Jericho, in Hebron oder sonst irgendwo in Jerusalem oder um Jerusalem herum erlebt haben, das wird hier noch getoppt. Sie erwarten Jesus als den großen Wundermann und feiern ihn. Er soll jetzt nach Jerusalem einziehen. Und im Grunde genommen ist ihr Jubel nichts anderes als die große Bitte, wie wir im Johannesevangelium haben, wenn die Menschen laut schreien bei Jesu Einzug nach Jerusalem: Hosianna, Herr, hilf doch, Herr, nimm dich doch meiner Gebetsbitte, meiner Not, meiner Sorge an und komm hier nach Jerusalem und erfüll du meine Bitte. Und bei Jesus, was will Jesus hier ausdrücken? Das Einzige, was er macht, er sitzt auf einem Esel. Nicht auf dem großen Reittier der Könige, nicht auf einem Kamel, nicht auf einem Pferd, sondern das Einzige, was hier Jesus macht, er lässt sich auf einen Esel an den Ort der Kreuzigung hineintragen. Und damit sagt Jesus: Macht mich bitte nicht zu dem, wo ihr meint, der ich wäre. Die Menschen jubeln Jesus zu und erwarten von ihm, dass er der Wunderheiler, der Kriegsherr über die Römer ist. Und Jesus, er lässt sich nicht vor diesen Karren der Menschen spannen. Er lässt sich auf einem Esel hineintragen und er lässt sich damit nicht in dieses Schema pressen, in das die Menschen gerne Jesus pressen. Jesus will nur eines. Er will ans Kreuz. Er will nicht den Willen der Menschen erfüllen, sondern er will dem Willen seines himmlischen Vaters gehorchen. Wie sieht das eigentlich bei uns aus, wenn wir beten: Herr, hilf doch. Herr, nimm du dich an in meiner Not und du hast doch schon so viel Wunder getan. Du hast doch schon so viel Ehen gerettet. Du hast doch schon so viel Menschen geheilt. Du hast doch schon so viel Großes getan. Herr, hilf doch. Lassen wir unseren Blick weg von uns hin zu Jesus rücken und sagen: Sein Wille soll geschehen. Und wenn mein Wille nicht geschieht, wenden wir uns dann wie die Jünger ein paar Stunden später auch enttäuscht von Jesus ab? Rufen vielleicht dann auch in der Menge: Kreuzigt ihn, denn wir sind enttäuscht. Er stillt nicht meine Wünsche und meine Hoffnungen, sondern er lässt sich da von einem Esel in das Prätorium tragen, lässt sich verurteilen, geißeln und nachher kreuzigen. Sind wir bereit, unsere eigenen Wünsche, unsere Gebetsbitte, Herr, hilf doch, unterzuordnen und Jesus einen Weg zum Kreuz gehen zu lassen? Die Jünger sehen im Grunde genommen alles. Sie wissen, dass hier Jesus nicht als der große Wundermann, als der Retter über die Römer, über alle Krankheiten, über alles Leid einzieht, sondern dass ja Jesus als der Gottessohn kommt, der sich ans Kreuz nageln lässt. Sind die Jünger bereit, das, was sie sehen, auch zu erkennen? Nein. Und deswegen die Frage an uns: Sind wir bereit, unsere Wünsche dem Willen Gottes unterzuordnen? Die wichtigste Bitte, die wir auch nachher wieder beten werden, ist ja das Vaterunser. Ein Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, wo er sagt: So sollt ihr beten. Und eine ganz wichtige Strophe ist: nicht mein Wille geschehe, sondern, wo wir immer beten, dein Wille geschehe. Aber wie heißt das jetzt? Sollen wir nur noch so beten? Dürfen wir Gott gar nicht mehr konkret um irgendeine Linderung einer Not bitten? Wenn irgendwo eine Ehe in Gefahr ist, wenn jemand ernsthaft krank ist, wenn jemand um seinen Arbeitsplatz kämpft, sollen wir nur noch beten, Herr, dein Wille geschehe, machst du recht und so wie es kommt, so nehme ich es an. Ein mündiger Christ, darf der nur noch dein Wille geschehe beten? Vielleicht habt ihr gemerkt, ich habe die letzten beiden Verse noch nicht erwähnt. Ich habe sie aber nicht unterschlagen. Da heißt es, es waren auch einige Pharisäer unter der Volksmenge, die riefen ihm zu, Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft. Man meint hier fast, als würde aus dem Mund der Pharisäer Richtiges rauskommen. Erkennen die Pharisäer, dass das, was die Jünger von Jesus fordern, wie sie ihn umjubeln, dass dieser frenetische Jubel nur noch wenige Stunden anhält und sich dann alle enttäuscht von Jesus abwenden? Wir wissen es nicht. Aber Jesu Antwort ist umso erstaunlicher. Jesus antwortete ihnen, das sage ich euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Lasst doch die Menschen reden. Und damit wird deutlich, Jesus lässt die Bitten und Wünsche von uns Menschen zu. Wir sollen weiterhin zu Jesus rufen, Herr, hilf doch. Eine Gemeinde soll sich tatsächlich auf den Weg machen, die Hände falten und Gott die Nöte klagen und ihn ganz konkret um Dinge bitten. Menschen, wir Christen, wir sollen Großes von Gott im Gebet erhoffen und gleichzeitig wissen, so wie es kommt, kommt es von Gott. Wir sollen uns dann nicht enttäuscht, wenn unsere Wünsche nicht erfüllt werden, sollen wir uns nicht enttäuscht von Jesus anwenden, sondern in allem, was geschieht, in allem, was kommt, Gottes guten Willen sehen. Die Jünger, sie wollten es nicht sehen. Sie haben laut geschrien, Herr, hilf doch, Hosianna. Sie haben gehofft, da kommt der, der Wunder tut. Und haben sich deswegen, weil auf einmal Jesus am Kreuz hing, haben sie sich alle enttäuscht, von ihm abgewendet. Sind wir bereit, wenn unsere Wünsche, wenn unsere Gebetsbitten nicht erfüllt werden, sind wir bereit, dann auf das Kreuz zu schauen und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Ich weiß es nicht, ob ich das immer kann. Ich tue mir da immer wieder schwer. Und Jesus weiß um meine Schwachheit. Und deswegen sagt er auch, lass sie doch reden. Wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien, dann wird die Schöpfung trotzdem rebellieren. Aber dieser Text, die Geschichte von Palmsonntag, sie soll uns immer wieder auch Hilfe sein, dass wir Gottes Wille erkennen sollen, der viel größer ist als unsere Wünsche, aber der das Beste für uns bereithält. Nämlich, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und er uns dafür das ewige Leben bereitet hat. Das ist Gottes Wille. Und das zu erkennen, dazu lädt uns dieser Predigttext wieder ein. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du nach Jerusalem eingezogen bist. Viele Menschen haben es nicht wirklich erkannt, als wer du gekommen bist. Sie haben die Erfüllung ihrer Wünsche erhofft und waren dann enttäuscht, als du als Gekreuzigter am Kreuze hingst und starbst. Und wir bitten dich, lass unsere Wünsche unterordnen und lass uns auf dein Kreuz blicken. damit wir nicht unsere Wünsche leben wollen, sondern damit wir deinen Willen erkennen, der uns ewiges Leben bereithält. Lass uns das immer wieder erfahren und spüren, jetzt wenn wir in die Karwoche gehen, und lass uns das feiern, wenn wir am Freitag deinen Sieg am Kreuz feiern und dann am Sonntag deine Auferstehung preisen. Herr, sei du bei all den Menschen, die sich enttäuscht von dir abgewendet haben, Berufskollegen, vielleicht auch der Ehepartner, Freunde, Verwandte. Lass sie erkennen, dass du größer bist als unsere Wünsche und dass du das ewige Leben für uns bereithältst. Geh du mit uns mit in diesen Tag und in diese Woche und lass uns immer wieder auf dein Kreuz schauen. Amen.